Medizin Talks, der Podcast aus der Aetianum Klinik Heidelberg mit Martina Regel.
Hallo und herzlich willkommen. Wie oft haben Sie heute schon Ihre Hände benutzt? 100 Mal. 1000 Mal. Ja, wir brauchen unsere Hände für so viele Dinge. Und erst wenn der Finger mal gebrochen ist oder die Hand verbrannt oder Rheuma und Arthrose Schmerzen bereiten, ja, dann wird uns plötzlich klar, wie wichtig unsere Hände doch sind. Und wir sprechen heute mit einem Mann, dessen Hände extrem wertvoll sind. Für ihn und natürlich auch für seine Patientinnen und Patienten. Ich begrüße den Gründer der Aetianum Klinik. Das ist der plastisch-ästhetische Chirurg und international anerkannte Handchirurg Professor Dr. Günter Germann. Hallo.
Guten Tag.
Der Torwart Manuel Neuer hat seine Hände millionenschwer versichern lassen, habe ich gerade erfahren. Berühmte Pianisten machen das ja zum Beispiel auch. Sind Ihre Hände auch versichert?
Ja.
Echt?
Ja.
Wow. So richtig millionenschwer versichert, falls mal was passiert?
Millionenschwer nicht, aber sie sind hochversichert, ja.
Das finde ich spannend. Also das heißt, wenn ein Finger nicht mehr arbeiten kann, dann bekommen Sie schon praktisch so eine Unfallversicherung.
Nein, Berufsunfallversicherung. Ganz so ist das nicht. Es ist so, dass wenn die Funktion der Hand eingeschränkt ist durch eine Unfallfolge, und das kann sein, dass ein Finger nicht richtig funktioniert, aber die Funktion der Hand dennoch weiter gut ist, dann passiert nichts. Wenn ich aber jetzt einen Unfall erleiden sollte, bei dem ich nachher meine Hände für meinen Beruf nicht mehr einsetzen kann, dann sind die Hände versichert, ja.
Ja, gut so. So eine Hand ist ja ein wirklich vielschichtiges Wunderwerk. Knochen und Muskeln und Sehnen und Gelenke. 17.000 Fühlkörperchen, damit wir fühlen und tasten und greifen können. Alles auf so kleiner Fläche. Wieso haben Sie ausgerechnet das zu Ihrem Spezialgebiet gemacht, die Handchirurgie?
Das kam aus der plastischen und Mikrochirurgie, weil wenn man Verletzungen versorgt und dann unter dem Mikroskop arbeitet, dann ist das einfach etwas, was nahe liegt. Und die Hand hat ja auch etwas Ästhetisches. Man darf ja nicht vergessen, dass wir schon versuchen, die Hand so wiederherzustellen, dass sie nicht nur funktioniert, sondern auch ansehnlich ist.
Zum Handchirurgen geht man ja nicht, weil man sich immer so ein bisschen Finger verbrannt hat oder die Hand gestaucht ist. Wann kommen denn Sie als Spezialist zum Einsatz? Also wer sind Ihre Patienten?
Ja, man muss unterscheiden. Die Verschleißerkrankungen, die Folgen von Verletzungen oder auch das, was in meinem ersten Leben als Chef einer großen BG-Klinik ein wesentlicher Teil war, die Wiederherstellung auch von Gewebeverlusten. Das ist jetzt seltener. Ich sehe jetzt doch mehr Verletzungsfolgen, die übersehen wurden oder wo einer sagt, Mensch, das ist doch das und das. Ja, und dann kommen die Leute mit diesen Folgen zu mir.
Was denn konkret?
Viele Handgelenksverletzungen, die übersehen wurden, viele alte Sehnenverletzungen, die wo die Hände nicht richtig funktionieren, Nervenkompressionssyndrome, wo man weiß, der macht das und der kann das und das geht auch schnell. Und so ist das ein Sammelsurium von Eingriffen.
Typisches Beispiel, das relativ häufig passiert. Jemand hat sich zum Beispiel mit dem Steakmesser den Zeigefinger bis zur Beugesehne durchgesäbelt. Der Finger baumelt nur noch an der Hand. Sollte man da zu Ihnen kommen oder kann das jeder Chirurg im Krankenhaus machen?
Nein, das sind ja Verletzungen, die dann doch in handchirurgischen Notfallzentren versorgt werden. Ich sehe mehr Sekundärverletzungen. Wir haben ja bei uns jetzt keine akute Notfallversorgung. Aber natürlich ist das auch wieder mit dem Komma versehen, weil es dann doch einen gewissen Prozentsatz von Leuten gibt, die auch zu unserem Kundenstamm gehören und wissen, dass wir das machen und kommen dann auch mal mit was Akutem. Aber sonst sehe ich eher subakute Zustände oder auch chronische Zustände, wo man auch teilweise nicht rausgefunden hat, was die Menschen haben und wir über unsere diagnostischen Möglichkeiten dann rausfinden, was Ursache ist und dann auch häufig noch was dran machen können.
Bei zum Beispiel etwa 90% aller Schwerbrandverletzten sind auch die Hände stark betroffen. Da gibt es ja zunächst dann die Erstversorgung in der Notfallklinik. Und danach ist dann so eine schwer verbrannte Hand dann wahrscheinlich eine Aufgabe für den Handchirurgen, weil da ja schon meistens sehr schlimme Narben auch bleiben. Was ist dabei die Hauptschwierigkeit?
Ja, die schwer verbrannte Hand ist mehr was eindeutig für den plastischen Handchirurgen, weil die Funktionseinschränkungen kommen ja aus einem Mangel an weichem Gewebe, aus den Narben, die dort entstanden sind, aus den Gelenken, die während der Behandlung in einer Fehlstellung einsteifen, nicht versteifen, aber einsteifen und dann gelöst werden müssen, sodass das eine Kombination ist aus der Arbeit am Gerüst und der Deckung mit weichem Gewebe, was nachher auch schmiegsam ist und die Funktion zulässt. Das ist etwas, was in den Verbrennungszentren gemacht wird, weil in Deutschland die Verbrennungszentren alle plastisch-chirurgisch betreut werden.
Also das heißt, mit Brandnarben haben Sie gar nichts zu tun?
Ja, das stimmt nicht ganz, weil ich sehe wiederum, dadurch, dass diese Zentren im Ausland nicht so existieren, kommen meine jetzige Population an verbrannten Händen kommt aus Katar oder aus Armenien oder aus Nachbarländern, sagen wir mal vorsichtig, ja, wo diese Versorgung nicht so ist, und die kommen dann sekundär zu uns. Und dann kommen auch Kinder zu uns, wo wir ein-, zweimal im Jahr was machen fürs Friedensdorf oder eine andere Hilfsorganisation.
Was zum Beispiel?
Ja, so eine verbrannte Hand wieder gängig machen oder mit einer Funktion versehen. Und das machen wir dann auch honorarfrei. Und das schönste Honorar ist dann, wenn das Kind die Hand wieder benutzt. Ja,
ja. Wie behandelt man so eine komplett verbrannte Hand, wo man dann auch Haut wieder verpflanzen muss? Das stelle ich mir nicht so einfach vor. Woher nimmt man denn die Haut?
Das holen wir von allen möglichen Stellen des Körpers und nehmen sie entweder als Transplantat oder schließen unter dem Mikroskop die Gefäße an, und dann schafft man wieder Grundlagen weichen Gewebes, unter dem man wieder Wiederherstellungsmaßnahmen machen kann.
Solche Hautverpflanzungen oder auch Narbenkorrekturen behandeln Sie ja mit der sogenannten Wide Awake Methode. Können Sie die kurz erklären, was das ist?
Ja, das ist eine Methode, bei der man durch Infiltration von lokalem Betäubungsmittel eine Zone schafft, die schmerzfrei ist. Das ist an sich jetzt so alt wie das lokale Betäubungsmittel. Aber wenn man das an der Hand einsetzt, dann ist es halt möglich, die Funktion zum Beispiel von Sehnen zu prüfen an der offenen Hand mit der Mitarbeit des Patienten.
Also man sagt dem Patienten, ich habe jetzt hier operiert, eine Naht gesetzt, versuchen Sie jetzt mal Ihre Hand zu bewegen, und dann kann der das machen, weil er bei Bewusstsein ist.
Klassisches Beispiel dafür ist der schnellende Finger, wo man das störende Band durchtrennt und dann sagt, so, jetzt machen Sie mal eine Faust und strecken die Hand, und das kann der natürlich. Es ist nicht für alle geeignet. Die Menschen müssen schon bereit sein, auch die Nebengeräusche im OP oder die Musik, die wir hören, oder die Gespräche, die einfach nötig sind, um so eine OP am Laufen zu halten, zu ertragen. Und da gibt es doch viele, die gar nichts mitkriegen wollen. Aber grundsätzlich ist das was Gutes.
Und das wird auch ambulant dann operiert?
Nicht mal unbedingt. Also es gibt auch komplexere Sachen, die dann eine Überwachung brauchen, weil wir Hautverschiebungen machen müssen, die dann stationär sind, aber die man operativ durchaus im Wide-Awake-Verfahren operieren kann. Aber die meisten sind ambulant.
Sportverletzungen, auch ein ganz wichtiges Thema. Es gibt ja in ganz vielen Sportarten wirklich auch schwere Verletzungen an den Händen. Bei Kampfsportarten zum Beispiel, im Handball, beim Skifahren und so weiter. Was haben Sie da zum Beispiel schon so an Verletzungen gesehen?
Ja, ich sehe ja meistens die Spieler der TSG Hoffenheim. Und die brechen sich Mittelhandknochen, Daumen, Bandverletzungen. Und die versorgen wir dann, ja. Und es ist ganz erstaunlich, was bei so Fußballern an Handverletzungen zusammenkommt. Und wenn man mal aufmerksam schaut, dann werden Sie an jedem Samstag einen sehen bei der Übertragung, der eine getäbte Hand hat und damit spielt, weil wir heute halt Plastikverbände machen können, die der Schiedsrichter auch abnimmt, weil sie nicht gefährlich sind mehr. Mhm. Also es ist ganz erstaunlich, wenn man darauf achtet, wie viele dann doch was haben.
Bei wirklich schweren Sportverletzungen sind ja meist Kliniken, also speziell erstmal Unfallkliniken, die erste Anlaufstelle. Ist das in Ordnung so?
Absolut.
Ja. In der Unfallschnellversorgung wird ja ganz gerne dann auch geschient. Ja, also bei Brüchen zum Beispiel. Sehen Sie das immer als das richtige Mittel?
Nein, das Gute ist ja, und da muss man auch jetzt, ich glaube, mal was klarstellen. Also wenn heute eine Speiche gebrochen ist, die der Unfallchirurg morgen versorgt, ist das für den Patienten kein Qualitätsverlust. Wenn so eine Mittelhandfraktur passiert, weil im Zweikampf einer mit der Hand auf dem Rasen liegt und der Spieler, der andere tritt mit den Schraubstollen drauf, dann ist das oft geschwollen und man kann 3 Tage, 4 Tage warten und operiert dann und hat keinen Qualitätsverlust. Also nicht jeder geschlossene Bruch muss in der gleichen Nacht operiert werden. Wenn man aber sie früh kriegt, dann kriegt man sie oft bevor die große Schwellung eintritt. Und dann ist es natürlich besser, sie gleich zu operieren. Aber die einzige wirkliche dringende Indikation ist, wenn der Bruch offen ist.
Gibt es sowas häufig auch bei Sportverletzungen, offene Brüche?
Ja, aber halt lange nicht so häufig. Also es ist schon eine Korrelation, auch wie im normalen Leben, die sind halt deutlich seltener.
Mhm. Beim Skidaumen muss ja auch häufig operiert werden, ne?
Ja.
Können Sie doch ganz kurz erklären, was das ist?
Der Skidaumen ist der Abriss des Bandes auf der Innenseite des Grundgelenks des Daumens.
Also haben nicht nur Skifahrer?
Haben nicht nur Skifahrer, nein.
Weiß nur so.
Handballer, Fußballer, ja, man bleibt irgendwo hängen und reißt es ab. Und das Dumme daran ist, im Vergleich zu den Bändern am Sprunggelenk vom Fuß, die ja kaum noch operiert werden, dass hier keine Ersatz, da gibt es halt nur ein Band. Und wenn das abreißt, dann ist es selten so zu fixieren, dass es konservativ heilt.
Das heißt, Bänder kann man nicht so einfach wieder zusammennähen?
Nähen, das tut man, wenn man es operiert. Ja, die konservative Behandlung ist beim Daumengrundgelenk oft endet die in einer chronischen Instabilität und da muss man sekundär versorgen.
Okay, also wenn operiert wird, dann wird so ein Band wieder zusammengenäht oder wird es neu ersetzt?
Im Primärfall, also es wird jetzt mal die Verletzung kommt und ist frisch und man wartet die Schwellung ab und operiert wird das Band versorgt. Im Sekundärfall, wenn eine chronische Instabilität ist, dann müssen wir oft mit Ersatzstrukturen einer Sehne arbeiten oder man nimmt das Narbengewebe um dieses Band herum und verankert es mit einem Mini-Knochenanker im Knochen und sorgt so wieder für Stabilität. Es geht immer darum, dass man das Ganze unter Zug setzt und es stabil ist.
Mini-Knochenanker, klingt interessant. Bei der Operation von Knochenbrüchen soll ja auch die Stabilität wiederhergestellt werden. Da geht es ja auch darum, werden da heute dafür eigentlich immer noch diese Platten und Drähte und Schrauben benutzt?
Ja, aber sie sind halt extrem klein geworden. Also das System der Plättchen geht hinunter bis auf 1,3 mm Schrauben im Durchmesser. Das ist wirklich klein.
Weil früher konnte man das ja noch spüren, wenn man dann da dran gefasst hat, hat man die Schrauben gespürt.
Kann man heute auch noch spüren, aber an der Hand wurden immer kleinere Sachen entwickelt, wo wir jetzt an der unteren Skala sind. So Plättchen, die mit Schrauben fixiert werden von 1,3, 1,7 mm Durchmesser, das ist nicht viel.
Aha. Das und die verbleiben dann auch im Körper, ne? Die werden nicht wieder rausgeholt, wenn dann alles zusammengewachsen ist.
Nein, in der Regel werden die drin gelassen. Es gibt manche, die wollen aus welchen Gründen auch immer ihr Metall raushaben, aber solch kleine Sachen lässt man am besten drin, weil der Zugang, um es wieder rauszumachen, kann mehr Schaden anrichten als die Platte, die drin ist, die macht ja nichts mehr.
Ja, ja. Titan ist es auch, ne? Oder?
Titan heute, ja.
Die Wiederherstellung vom Handgelenk nach einer schweren Verletzung durch Unfälle oder Überbelastung oder Arthritis, das gehört ja auch zu Ihren Aufgaben. Welche besonderen Schwierigkeiten gibt es denn beim Handgelenk?
Also beim Handgelenk gibt es Bandstrukturen, die sind gerade mal 1,5 mm breit, aber sind vom Gewebe her so fest, da könnten Sie ein Auto mit abschleppen. wenn das reißt, vor allem zwischen Kahnbein und Mondbein, dann ist das Ganze, die ganze Statik gestört. Man muss sich das vorstellen wie ein Ring, der unter Spannung steht und an einer Stelle durchtrennt wird, dann ist der Ring geht auf.
Das heißt, die Hand ist im Grunde dann nicht mehr...
Nein, das spürt der Patient oft am Anfang gar nicht.
Ah.
Und dann spürt er, dass er Schmerzen hat und Kraftverlust und dann wird konventionell geröntgt und man findet nichts, weil man das mit speziellen Röntgenaufnahmen machen muss und plötzlich sieht man, dass das aufklafft wie eine Zahnlücke.
Das Gelenk?
Die Verbindung zwischen den Knochen, ja.
Mhm.
Und dann muss man gucken, ob man das noch reparieren kann, mit welchem Verfahren auch immer. Oder man sieht sehr oft die Folgen davon, und das sind Verschleißerscheinungen. Und dann helfen nur noch Teilversteifungen des Handgelenks, die aber bewegungserhaltend sind. Und da kommt es darauf an, welche Klaviatur man bespielen kann. Und je breiter die ist, desto besser ist es für den, der Rat sucht.
Na gut, also ich meine, Handgelenk versteifen ist, glaube ich, die letzte Option, oder?
Die Komplettversteifung ist sicher die letzte Option, die allerletzte Option. Und bis dahin versucht man halt mit sogenannten Rettungsoperationen die Teilversteifungen oder andere Sachen beinhalten, die Hand so zu wiederherzustellen, dass man in eine, jetzt muss ich leider einen englischen Begriff benutzen, in eine Functional Range of Motion kommt. Das heißt, es gibt einen Begriff der Aktivität des täglichen Lebens und die können Sie 90% erfüllen mit einer deutlich eingeschränkten Beweglichkeit des Handgelenks. Ja, aber wenn überhaupt Beweglichkeit
genau, besteht, Hauptsache es funktioniert wieder.
Das ist entscheidend, ob das komplett 90 Grad nach oben, 90 Grad nach unten, das ist nicht mehr so wichtig.
Mhm. Da gibt es ja bei der Operationsvorbereitung ein großartiges Hilfsmittel, ein sogenanntes 3D-CT.
Ja.
Was genau ist das?
Ja, das ist die Rekonstruktion einer dreidimensionalen Darstellung der Handwurzelknochen und der Knochen überhaupt durch Daten, die im zweidimensionalen Verfahren gewonnen werden. Also das CT kreist ja um den Körper. Dann werden Daten gewonnen und die werden per Software zusammengesetzt zu einer dreidimensionalen Abbildung der Knochen, ist für uns dann hilfreich, wenn wir Korrekturen planen und können die dann in mehreren Ebenen planen, dass wir auch richtig sehen nachher.
Ja, wenn es da wirklich um Millimeterarbeit geht, dann, das ist ja Mikrochirurgie dann teilweise, ne?
Ja, wir verstehen in der Mikrochirurgie was anderes, aber es ist sehr fein, ja.
Okay, was ist Mikrochirurgie?
Mikrochirurgie ist die Versorgung oder die Naht von Gefäßen und Nerven unter dem Mikroskop, mit der wir in der Lage sind, Nerven zu reparieren oder Gewebestücke von Körperstellen an andere zu verpflanzen, um die Durchblutung zu gewährleisten, werden dann die Gefäße miteinander verbunden und das passiert unter dem Mikroskop.
Ich dachte, bei aller Millimeterarbeit ist das Mikrochirurgie. Aber Nerven können Sie ja zum Beispiel auch verpflanzen, ne?
Wir können auch Nerven verpflanzen, jawohl.
Spannend. In welchen Fällen machen Sie das zum Beispiel an der Hand? Weil ohne Nerven funktioniert ja die Hand nicht.
Ja, Sie können dann, wenn Sie eine Nervenverletzung haben und können die nicht mehr, weil der Nerv zieht sich zusammen, wenn er verletzt ist und nicht sofort, also innerhalb von einer Woche oder so, zusammengefügt wird. Und wenn Sie dann die Nervenenden, wie wir das nennen, anfrischen und Sie kriegen das nicht zusammen und es herrscht zu viel Spannung, dann müssen Sie einen Nerv dazwischen setzen, den Sie irgendwo nehmen, wo er nicht, also wo der Ausfall dieses Nerven nicht dramatisch ist.
Wo könnte das zum Beispiel sein?
Weil zum Beispiel am Unterarm gibt es Hautnerven, die, wenn dann das Segment ausfällt, was die versorgen, das fällt dem Patienten fast gar nicht auf.
Okay.
Wir können aber auch heute künstliche kleine Röhren einsetzen, in die Nerven von beiden Seiten einwachsen. Oder wir nehmen ein Blutgefäß, eine Blutader, also das ist das Blaue sozusagen, und stecken dort die Nerven von vorne und hinten rein und die wachsen dann in diesem biologischen Schlauch wieder aufeinander zu.
Toll. Wenn ein Mann kräftige, fleischige Hände hat, dann werden die ja häufig als Metzgerhände bezeichnet. Bei eleganten, feingliedrigen Händen spricht man von Chirurgenhänden. Was ist so Ihre Erfahrung? Haben die besten Chirurgen auch feine Hände? Weil Ihre sind sehr fein.
Nein.
Nein?
Nein. Es gibt alle Typen von Händen vertreten unter unseren operativen Kollegen. Aber allen gleich muss sein, dass man in bestimmten Disziplinen braucht man einfach ein feineres Gefühl als in anderen. Und ich will da keinem zu nahe treten, aber es gibt einfach Disziplinen, die gröber sind als das, was wir plastisch und Handchirurgen machen.
Mhm. Irrtümlicherweise denken ja Patienten manchmal, dass der Handchirurg nur für Operationen an der Hand zuständig ist. Das ist aber nicht der Fall. Wenn möglich, dann behandeln sie, muss man dazu sagen, auch wirklich, weil ich glaube, das muss jeder wissen, sie behandeln erstmal konservativ, wie bei Arthrose zum Beispiel, ne? Der Verschleiß von Gelenken, um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen. Wir haben dazu einen ganzen Podcast, weil es nämlich wirklich eine Vielzahl von Erkrankungen gibt, die Hände betreffend und viele auch ganz neue medizinische Behandlungsmethoden. Lohnt sich also wirklich, da mal reinzuhören. Lassen Sie uns ruhig noch mal ganz kurz auf die Arthrose zurückkommen, weil die wirklich gefühlt fast jeder hat. Bei Arthrose an den Fingern hört man oft, dass die Finger operativ versteift werden. Und die kann man dann noch bewegen? Ist das ja so wie beim Handgelenk, wie Sie es gerade geschildert haben? Es wird genau so gemacht, dass man, dass die Finger noch funktionstüchtig bleiben?
Sehen Sie, das ist genau das, warum eine Konsultation besser ist als Dr. Google. Wenn wir heute Endgelenke versteifen, weil die Endglieder sich abwinkeln, weil die Arthroseknoten drauf sind und weil es richtig wehtut, dann werden die in einem Winkel versteift, der praktisch die Funktion des Fingers nicht beeinträchtigt und auch Klavierspielen möglich macht und alles. Wann ich das letzte Mittelgelenk versteift habe, soweit kann ich gar nicht zurückdenken, weil wir heute bei arthrotisch geschädigten Mittelgelenken gehen wir einfach hin und bauen, also ich baue sehr viel Silikonprothesen ein, weil wenn das keine Schwerarbeiter sind und haben eine normale Belastung, dann sind sie mit einer sogenannten Silikonprothese sehr schnell wieder rehabilitiert und können alles machen und der Schmerz ist weg und es bewegt sich trotzdem.
Also eine Prothese, so wie man ein künstliches Hüftgelenk bekommt, bekommt man ein künstliches Fingergelenk eingesetzt?
Ja, das gibt es auch. Die sind deutlich komplexer einzusetzen und mehr für Schwerbelastung. Ich benutze eine bestimmte Form von Silikongelenken, die auch vom Einbau her einfach weniger traumatisch sind und schneller Funktion erlauben.
Okay.
Und das ist eine natürlich etwas, was die Schmerzen im Gelenk wegnimmt, die Funktion erhält, weil ein versteiftes Mittelgelenk, das verkrüppelt Ihren Finger schon sehr. Ja, und wenn man, wie gesagt, wenn man ein Endgelenk ruhig stellt, dann ist es ja nur die Spitze des Fingers und ob die in 15 Grad Beugestellung steht oder nicht, das tut im Alltag nichts. Wenn aber das Mittelgelenk, wo ja die Faust gebildet wird, auch versteift wird, dann ist dieser Finger fast nicht mehr brauchbar.
Bei Knochen- und Gelenkserkrankungen wie zum Beispiel der Arthrose gibt es ja hier auch eine sehr neue, interessante Behandlungsmethode im Aetianum, das sogenannte Regenic-Prinzip. Könnten Sie uns das vielleicht mal kurz erklären?
Ja, da geht es darum, dass wir Arthrose-Zustände, ja im Moment vor allem am Sattelgelenk, und es gibt unsere Kollegen, die machen das auch an der Schulter oder auch an der Wirbelsäule, Arthrosezustände mit einer Mischung aus zentrifugiertem Plasma und zentrifugiertem Fett.
Blutplasma.
Angehen. Blutplasma, genau. Und wir machen das derzeit im Bereich der Hände nur in den Sattelgelenken, weil wir dort eine ganz große Häufigkeit haben an Patienten, die aber auch früh genug kommen, um im Stadium 1 und 2, wenn man noch nicht operieren muss, diesen Prozess versucht damit aufzuhalten. Wir überblicken jetzt die ersten mit einer Nachbeobachtungszeit von einem Jahr. Und bis jetzt haben wir noch keinen umwandeln müssen in einen operativen Fall. Das wird natürlich kommen, aber ein Jahr ohne Operation mit einem relativ geringen Aufwand, da sagen die meisten, ja, machen wir.
Ja, besser als operieren. Das ist ein stufenweises neues Therapieverfahren, dem wir einen extra Podcast gewidmet haben. Eine Sache ist noch spannend. Es gibt hier in der Aetianum-Klinik sogenannte handchirurgische Fortbildungstage. Da kann man wirklich live zugucken bei der Operation. Also Ärzte können das. In welchen Fällen wird das gemacht?
Das machen wir immer wieder mal, wenn es, sagen wir mal, so ein bestimmtes Thema ist, ja, nehmen wir mal eine Rettungsoperation am Handgelenk, dann sucht man zwei Fälle raus, die man an dem Tag demonstriert, und das wird umrahmt von Vorträgen und die alles umfassen, also Physiotherapie, Reha, die Operationsverfahren nochmal bildlich dargestellt, eine Diskussion, und um 2 Uhr mittags ist das vorbei.
Und da wird live aus dem Operationssaal übertragen?
Ja.
Sie tun so, als wäre das was ganz Selbstverständliches. Gibt es sowas häufig? Also ich höre davon jetzt zum ersten Mal.
Ja, das eigentliche Schwierige ist ja nicht mehr das Signal übertragen. Das Schwierige ist ja, dass die Kamera das einfängt in diesem kleinen Bereich. Und ich habe jetzt auch schon mal eine Kamera auf dem Kopf gehabt. Da habe ich aber noch nicht das ideale Modell.
Ja, so habe ich es mir vorgestellt.
Also da habe ich noch nicht das ideale Modell, was mit Lupenbrille, Licht und Kamera so funktioniert, dass ich nicht nach einer halben Stunde Kopfschmerz bekomme. Wenn ich das gefunden habe, dann ist es noch einfacher, weil wir sind ja durchweg wireless. Also die Übertragung von einem Signal von meiner Kamera auf dem Monitor im Konferenzraum, das ist jetzt kein Hexenwerk mehr.
Also Sie sind ja schon auch über 30 Jahre ein Handchirurg. Also was war denn Ihr bislang schwierigster Fall? Oder irgendein Fall, der Sie ganz besonders bewegt hat?
Also ganz besonders bewegt im Bereich der oberen Extremität hat mich vor 2 Jahren ein Kind aus Usbekistan. Die hier im Friedensdorf war in Nordrhein-Westfalen und die mit 2 90 Grad versteiften Ellbogen und dann nochmal 90 Grad nach innen versteiften Handgelenk nach einer Brandverletzung kam. Und dort haben wir einen Arm rekonstruiert, indem wir Sehnen ersetzt haben, haben den gesamten Rückenmuskel verpflanzt, um die Beugeseite des Arms mit Weichteilen zu decken, haben die Gelenke gelöst, die Sehnen gelöst. Und als sie dann zum ersten Mal in 4 Jahren einen Kuli anfassen konnte, weil ja, und schreiben konnte und konnte zum ersten Mal den Arm bewegen und hat dann auf in ihrer Heimatsprache einen Liebesbrief an den Chirurgen geschrieben.
Oh.
Das war toll.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist
toll.
Wirklich rührend.
Und die war erst 12, aber sie schrieb einen Liebesbrief an den Chirurgen.
Sehr süß. Können wir eigentlich irgendetwas tun, um unsere Hände und Finger bis ins hohe Alter schön geschmeidig zu halten? Gibt es da irgendwelche Übungen vielleicht?
Einsetzen.
Ja?
Einsetzen.
Also nicht nur faul auf der Couch liegen und
einsetzen.
Am Handy?
Auch bei Arthrose, wenn mich jemand fragt, was soll ich tun? Es gibt Menschen, die kommen mit dem heißen Kirschkernkissen sehr gut zurecht und das lindert ihre Beschwerden. Andere machen die Fingerübungen im kalten Wasser. Ich kann es keinem empfehlen. Ich kann immer nur sagen, finden Sie es raus. Weil ich musste auch lernen, dass beim einen hilft die Wärme, beim anderen hilft die Kälte. Grundsätzlich gilt aber auch bei Arthrosefingern, Bewegung ist Leben. Mhm. Wenn man seine Arthrosefinger anschaut und nichts mit ihnen tut, wird es schlechter.
Machen Sie eigentlich irgendwelche Übungen vor den Operationen?
Sie meinen so warm machen wie beim Fußball?
Ja?
Nein.
Könnte doch sein.
Nein.
Einfach um das schön geschmeidig zu halten, so ein bisschen Klavier spielen vielleicht 10 Minuten vorher.
Nein,
okay.
Machen wir nicht. Das wird ja schon dadurch, dass wir uns 1 bis 3 Minuten waschen mit Alkohol. Da bewegen Sie ja die Finger schon und machen die Cremebewegung.
Wieso so lange? 1 bis 3 Minuten?
Ja, weil sie ja steril in die Handschuhe schlüpfen. Und Handgelenke und Hände sind empfindlich für Infektionen.
Der sorgfältige Handchirurg, Professor Dr. Günther Germann, hat uns heute ganz viel Spannendes erzählt von seinem Klinikalltag. Und wir wissen jetzt alle, wo wir hin müssen im Fall der Fälle. Vielen Dank.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Sie hörten Medizin Talks, der Podcast aus der Aetianum Klinik Heidelberg. Eine Produktion von On Air Production im Auftrag der Aetianum Klinik. Verantwortlich für den Inhalt Roland Syndikus. Moderation Martina Regel.